Ich war ein Arschloch.
Okay, ja.
Sagt dir dieses Zitat irgendwas?
Ich denke mal, es ist nicht von dir.
Nee, tatsächlich nicht.
Es sagt mir aber auch noch nichts. Nee, aber ich bin gespannt. Also wenn man das so direkt sagt, dann muss man wahrscheinlich wirklich irgendwas gemacht haben.
Glaubst du, ein Mann oder eine Frau hat das gesagt?
Es klingt sehr männlich. Ich glaube, ich würde sagen Mann, ja.
Ja, wir arbeiten uns langsam hin. Das ist tatsächlich ein Zitat von El Hotzo.
Ah, ja.
Sagt er dir was?
Ja.
Das ist ein Zitat aus einem Spiegel-Interview, das er gegeben hat am 31.01.2025. 6 Wochen nach dem Original-Statement sozusagen, was er gegeben hat nach seinem Shitstorm. El Hotzo, wir kennen ihn. Super lustige Tweets, regelmäßig abgelassen, woke Tweets, eigentlich Social Commentary, Sachen über unsere Gesellschaft. Er hat selber schon an Diskussionen zu Cancel Culture und Debattenkultur teilgenommen. Und bei einem Vortrag zu Cancel Culture hat er zum Beispiel gesagt, ich zitiere, wenn du eine große Plattform hast, versuch kein Arschloch zu sein. Self-fulfilling prophecy gone wrong, aber dazu kommen wir später nochmal. Er war wirklich jemand, egal was es für ein Ereignis gab in der Gesellschaft, egal welcher Shitstorm, egal welche Kritik, er hat wirklich seine Meinung ins Netz gesetzt und ich habe ihm überall gefolgt. Ich fand seine Tweets immer so lustig, so sarkastisch, so pointiert und perfekt ausgedrückt, wie, ja, ich glaube, voll viele in unserem Alter sich fühlen, wenn sie die Nachrichten sehen, mit ganz viel Ironie. Also es gab eigentlich kein politisches oder popkulturelles Geschehen ohne einen El Hotzo-Tweet. Und wie genau? Sein Fall, ja, vom geliebten und gehassten Twitter-Moralisten zum toxischen Heuchler. Wie er dazu gekommen ist, das erzählen wir in der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zu What the Shit?
Das geht überhaupt nicht.
Nein, nein, nein.
Was?
Es ist so unangenehm.
Was ist mit Deutschland los?
What the Shit? Der Shitstorm-Podcast mit Gisem und Klängern.
Herzlich willkommen zu What the Shit. Was machen wir hier, Timon?
Wir werden reden über die großen und kleinen, meistens eher großen Shitstorms, die es im Internet so gab in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und werden das mal aufarbeiten. Was ist passiert? Warum? Was steckt dahinter? Und war das berechtigt oder vielleicht auch nicht? Da werden wir drüber reden. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, weil heutzutage wird ja irgendwie jeder vermeintlich gecancelt und irgendwie Shitstorm nimmt man fast gar nicht mehr so richtig ernst. Und ich finde es schön, wenn wir uns hier mal hinsetzen und mal gucken, was sind eigentlich die Unterschiede auch zwischen den ganzen Shitstorms.
Oder nicht. Oder vielleicht gibt es auch immer eine Gemeinsamkeit. Ja. Und vor allen Dingen, also es gibt ja bei sowas immer sehr viel Meinung und sehr wenig Wissen und Fakten. Und dann finde ich das mal gut, dass wir das mal aufklären, was ist genau eigentlich passiert, dass man mal ein bisschen besser informiert auch ist.
Wer sind wir? Wieso reden wir jetzt über Shitstorms, Timo?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil wir das sonst auch immer so ein bisschen machen auf unseren eigenen Kanälen. Mein Name ist Timon, aka Klängern. Ich mache das vor allen Dingen auf YouTube und beschäftige mich mit Leuten und Sachen aus dem Internet.
Ich bin Gisem. Ich mache eher TikTok und da heiße ich More Than Gossip. Der Name sagt's schon. Ich gucke mir auch immer ganz gerne an, was passiert eigentlich in Hollywood oder auch auf TikTok bei den deutschen Influencern und schaue so ein bisschen, naja, ist das wirklich so oberflächlich oder sagt das nicht eigentlich voll viel über unsere Bedürfnisse und Wünsche und vielleicht auch Erwartungen aus? Und El Hotzo ist da echt genau so ein Fall, über den ich auch schon ansatzweise geredet habe, aber noch nicht so in der Tiefe wie heute, weil man könnte sich ja jetzt denken, gut, wir haben da jetzt einen Mann, der hat was Dummes gesagt oder gemacht. Der Himmel
ist blau. Das passiert sehr oft, ja.
Genau. Aber diesmal ist der Fall tatsächlich ein bisschen anders. Also die Leute waren besonders geschockt, besonders enttäuscht. Vielleicht, weil wir eine andere Erwartungshaltung an ihn hatten. Aber wir starten jetzt erstmal am Anfang.
Yes.
Bist du bereit dafür?
Ich bin vollkommen bereit, da jetzt reinzugehen.
Okay. El Hotzo wird 1996 in Bayern geboren als Sebastian Hotz. Er macht Abi, er studiert erst Dual BWL in Erlangen und Nürnberg bei Siemens. Also alles ziemlich proper, würde ich sagen. Dann Wirtschaftspsychologie in Bielefeld. Er studiert tatsächlich beides nicht zu Ende, aber wir sehen hier schon mal, ne, Interesse an akademischem Werdegang, kluger Typ, könnte man meinen. Und er zieht dann nämlich 2020 im Lockdown, eigentlich eher zufällig, wie er selbst sagt, nach Berlin. Und im selben Jahr noch wird er auch ein bisschen bekannter auf, damals hieß es ja noch Twitter, Und ich kenne ihn tatsächlich auch von Twitter. Also da mit seinen Tweets, sehr, sehr lustigen Tweets, würde ich sagen, ist er den meisten wahrscheinlich so auf die Timeline gespült worden. Und er ist schon seit 2012 auf Twitter und seit 2019 postet er dann eben diese lustigen Tweets, für die er ja bis heute eigentlich auch bekannt ist. Und in einem Interview mit dem SWR sagt er, dass ihm eigentlich irgendwann mal privat geraten wurde, Tagebuch zu schreiben. Und deswegen hat er dann davon inspiriert angefangen, als, er nennt es exzentrische Person, zu twittern. Also das war so ein bisschen seine Persona. Und er sagt auch, dass er gar nicht mit diesem Erfolg gerechnet hätte. Also dass er dachte, okay, er twittert da einfach ins große Nichts rein. Und plötzlich wurde er super erfolgreich. Ein Journalist der Zeit schreibt sogar später, und das finde ich richtig wild dazu, so ist der gesamte Duktus der deutschen Twitter-Kultur maßgeblich von ihm beeinflusst.
Das, also es klingt sehr weitreichend, aber ich glaube, ein bisschen stimmt es tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass das, weil seine Tweets, glaube ich, schon immer sehr pointiert und sehr, sehr treffend waren für die jeweiligen Ereignisse und Zeiten, die sie beschrieben haben, dass das echt dazu geführt hat, dass Twitter sich so ein bisschen verändert hat in diese Richtung, vor allen Dingen so Humor-Twitter auch.
Ich habe auch ein paar Beispiel-Tweets mitgebracht, damit wir uns mal daran erinnern, was denn das überhaupt alles für kluge Sachen waren, die er da gesagt hat. Ich zitiere, 17-jährige Andrew Tate-Fans werden von ihrem Crush geghostet und denken, sie müssten AfD wählen, weil der Feminismus zu weit gegangen ist und damit Männer wieder Männer sein dürfen.
Sehr viel in sehr wenig Text, aber es trifft das immer sehr gut, ja.
Zweiter Tweet. Ich bin ein, groß geschrieben, reflektierter Cis-Mann. Das heißt, ich verhalte mich genauso beschissen wie alle anderen, aber danach fühle ich mich schlecht und entschuldige mich so lange, bis du Mitleid mit mir hast.
Okay, ja, ich bin gespannt. Wenn die Folge noch weitergeht und wir da tiefer einsteigen, werde ich das im Hinterkopf behalten.
Ja, weil das ist natürlich auch etwas, das können wir uns ja alle mal im Hinterkopf behalten für das, was ja gleich noch kommen wird. Wie fandest du die Posts von Elhotzo? Hast du dem da früher schon auf Twitter gefolgt?
Ich habe Twitter irgendwann gelöscht, weil die ganze Plattform immer ein bisschen sehr toxisch ist. Aber dann über Instagram natürlich die ganzen Screenshots von Twitter auch mitbekommen. Und ich fand es auch immer sehr witzig, weil das auch so eine, fand ich, sehr angenehme Art und Weise war, dieses ganze Chaos im Weltgeschehen irgendwie humoristisch zu verarbeiten. Und er hat ja wirklich auch Millionen Menschen jedes Mal damit erreicht. Also sowohl Follower als auch Likes, die er dann auch jeder Post bekommen hat. Also dass die Leute das auch wirklich immer witzig fanden und auch mit einer Frequenz, dass dann irgendwie teilweise 10, 12 witzige Tweets jeden Tag gepostet wurden. Also ich glaube, viele waren auch beeindruckt davon, wie man so durch die Welt geht und so humoristisch auf so Sachen gucken kann.
Weil, auch Erinnerung, damals gab es noch kein ChatGPT, ne? Der
Richtig,
hat das selber geschrieben.
Muss er.
Der muss das selber geschrieben haben. Also du hast recht, das waren ja, also in so einem Instagram-Post, wo er dann ja alles so zusammengefasst hat, das waren ja jeden Tag 10 Tweets. Also 10 lustige Gedanken. Es war sehr ironisch und ja wirklich genau diese Themen, so Feminismus und Männlichkeit, das hat man halt auch nicht so oft von cis-weißen Männern gehört. Also das war einfach ungewöhnlich. Und ich glaube, deswegen haben sich so viele, wollten ihn dann auch feiern und wollten das auch pushen. So sehr, dass er dann wirklich auch 2021 beim ZDF-Magazin Royal als Autor oder so als Gag-Autor mit dabei war. Und das ZDF-Magazin, das ist ja auch sehr bekannt für diverse und kritische Themen, ist eher links. Und da gab es dann ja auch Themen wie, ne, von KI bis Fake News, Polizeigewalt, aber eben auch feministische Themen, wo Elhotzo dann mitgeschrieben hat. Ein Beispiel ist geschlechtsspezifische Medizin, die Ehe in Deutschland und die Periode. 2022 hält Elhotzo einen Vortrag bei der Republika. Und der Titel ist, perfekt für uns, Cancel Culture, Surprise, Handeln hat Konsequenzen. Elhotzo erklärt, warum. Es wird immer lustiger eigentlich, ne? Also die ganzen Easter Eggs, die Elhotzo eigentlich schon für seine eigene Cancellation gelegt hat, sind da. Ich habe ein Video mitgebracht mit einem Teil aus seinem Vortrag. Und ich glaube, wir müssen da jetzt reinhören.
Versuch einfach im Internet kein Arschloch zu sein. Wenn du eine große Plattform hast, versuch kein Arschloch zu sein. Es ist manchmal schwer, es ist manchmal unangenehm, manchmal muss man über einen Tweet nachdenken. Ich weiß, es ist unglaublich anstrengend, aber es ist wirklich ein kleiner Punkt, bei dem du aufpassen kannst, wenn du Angst hast vor der großen, bösen Cancel Culture.
Die große, böse Cancel Culture. Ja.
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht?
Ich finde das Zitat auch sehr schön, weil er sagt, im Internet kein Arschloch sein. Das schließt ja das Privatleben nicht mit ein. Also
guter Punkt. Ja. Sehr, sehr guter Punkt und gutes Foreshadowing. Wir haben noch eine zweite Stelle aus demselben Vortrag von der Republika.
Seien wir ehrlich, ich bin weißer Mann im Internet. Ich kann mich so anstrengen, wie ich will. Vermutlich werde ich irgendwann mal Scheiße bauen. Es wird passieren. Und wenn das passieren sollte und dieser Vortrag dann auf meiner Twitter-Timeline erscheint, dann möchte ich an diesen Zukunfts-Sebastian, an diesen Zukunfts-El Hotzo sagen, was hast du ausgefressen, du dummes Arschloch? Was hast du gemacht? Und vielleicht jammer ich dann rum und beklage eine Cancel Culture, eine große Welle des Hasses gegen mich. Aber wenn ich dieses Video dann sehe, möchte ich dir, lieber Zukunfts-Sebastian, sagen, wie wär's, wenn du dich einfach entschuldigst, einfach Konsequenzen zeigst und sagst so, hey, sorry, tut mir leid, es war saudumm von mir, ich lasse das. Und dann war's es, dann sind es 2 Wochen, dann muss ich mir ab und zu einen fiesen Kommentar anhören, aber so ist das Leben und es ist wirklich okay.
Oh.
Ja, schön. Ich finde das wild, dass man das so, also in so einem vorauseilenden Gehorsam dann wirklich auch schon so macht, aber dann auch so ein bisschen ins Lächerliche, weil das ja gut sein kann, dass man wirklich irgendwann in die Situation kommt und dann noch so mit Jokes das so überspielen. Ja, aber schönes Foreshadowing. Also, das war wirklich mit Ansage.
Es hat mich auch eigentlich fast schon sauer gemacht, als ich mir das wieder angeguckt hatte, weil, wie du schon sagst, er hat sich ja fast schon selber so einen Freifahrtschein ausgestellt.
Ja, genau. Für,
ja, Leute, ich weiß selber, das wird passieren. Wieso weißt du das?
Ja, und es klingt auch so, ja, 2 Wochen und dann ist auch wieder gut, dass es ja irgendwie egal ist, was er macht. Ne? Also, er wusste es ja da wahrscheinlich noch nicht, dass man dann sagt, ja, 2 Wochen und dann geht's auch weiter irgendwie. Oh.
Nee, also wirklich jetzt im Nachhinein, ich finde, es ist nicht gut gealtert, aber wir werden gleich dazu kommen.
Oder was, sehr gut, ich weiß noch nicht genau.
Nee, also mich hat das, wieso fühlt man sich so wohl damit, dass man da steht und sagt, ja natürlich werdet ihr mich irgendwann canceln. Ich würde das nicht von mir sagen.
Nee, ich würde das glaube ich auch nicht sagen. Aber das kann jetzt auch sehr schlecht irgendwann wieder altern. Aber das
stell dir mal vor, das wäre eigentlich noch lustiger, wenn wir dann irgendwann eine Folge über uns machen.
Ja, das wäre eigentlich wieder praktisch. Dann, ja, dann hätten wir genug Content. Das wäre
praktisch. Ja, also tatsächlich, jeder dachte sich zu der Zeit so, ach ja, haha, er ist so sympathisch und so reflektiert. Er hatte Erfolg auf Twitter, beim ZDF-Magazin Royal, ne, er hat da Vorträge gehalten. Also es lief sehr gut bei ihm. Und dann kommt noch ein Podcast dazu mit der Moderatorin Salva Humsi. Also alles mega bei ihm. April 2023 erscheint auch noch sein Debütroman, Mindset. Hast du das gelesen?
Das habe ich tatsächlich, ich glaube, als Hörbuch gehört, ja.
Und?
Ich fand's gerade als Debüt auch ganz interessant. Also es geht auch so ein bisschen um diese Bubble von Andrew Tate-Fans, Fake It Till You Make It, Life-Coach-Leute, die nach außen hin so Erfolg suggerieren und dann das eigentlich gar nicht klappt und es eigentlich ziemlich traurig alles ist. Also ich fand es ganz interessant und auch mal ein schönes Thema für ein Buch.
Voll. Also es geht da ja unter anderem um einen Mann, der auf Insta einen Lifestyle spielt, ne, mit teuren Uhren, engem Anzug, Finanztipps und Protzen, also so wie du es auch sagst. Und es war eben so ein Klischee vom Life-Coach. Wir kennen sie alle auf Instagram und auf TikTok. Die Männer, die einem erzählen, dass Erfolg nur Mindset ist.
Klar, natürlich. Ja.
Wenn man es genug will. Alle anderen sind halt faule Säcke.
Richtig, alle Leute, die arm sind, die zwar viel arbeiten, aber arm sind, haben einfach nicht das richtige Mindset gehabt.
Die fühlen sich halt auch einfach wohl damit, vielleicht arm zu bleiben. So ist das, na klar. Und er hat das mit sehr viel Ironie natürlich geschrieben, die man ja auch aus seinen Tweets kennt. Und er kritisiert eben in dem Buch genau diese Männer. Und es war eigentlich auch voll wichtig, finde ich, dass das Buch von einem Mann geschrieben wurde und nicht von einer Frau. Und das war halt natürlich auch nochmal so ein Grund, weshalb man sich dachte, boah, El Hotzo so ist richtig die wichtige Stimme.
Based, würde man sagen.
Ja. Ne? Dann haben wir Juli 2025. Trump wird auf Wahlkampfveranstaltungen mit einem Streichschuss am Ohr getroffen. Wir erinnern uns alle an diesen Tag.
Ja.
El Hotzo schreibt auf Twitter, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Er hat den Attentat auf Trump mit einem Bus verglichen, den man knapp verpasst hat. Das war auf jeden Fall ein sehr kontroverser Tweet. Und Wolfgang Kubicki, FDP-Politiker und zu dem Zeitpunkt eben auch Bundestagsvizepräsident, hat sich dazu wie folgt geäußert. Ich gehe davon aus, dass sich die Staatsanwaltschaft mit diesem Tweet beschäftigen wird. Von El Hotzo.
Okay, ja, also das ist das, was die Staatsanwaltschaft natürlich den ganzen Tag machen möchte, sich über Tweets Gedanken machen und sich damit beschäftigen müssen.
Also es war tatsächlich eine Riesenwelle. Ich erinnere mich noch daran und ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Riesenwelle auslöst.
Nee, hätte ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch, wenn Leute, die mit dem Internet nicht so viel zu tun haben, plötzlich merken, da passiert was und dann hat irgendwas so sehr viel Aufmerksamkeit und dann kommen die damit nicht klar und verstehen nicht, dass das so eine Internetdynamik ist. Weil wenn du ja unter normale Twitter-Kommentare gehst, dann kannst du gefühlt ja jeden Kommentar dann zu der Staatsanwaltschaft leiten. Also,
und das ist ja auch was, das hat jeder kommentiert.
Ja, ja, genau. Ja, also
ich habe das überall. Und dann habe ich mich selber voll erschrocken und mich gefragt, oh mein Gott, bin ich jetzt so desensibilisiert? Bin ich jetzt auch? Also Gott, bin ich kriminell, dass ich diesen Kommentar überall gesehen habe und eigentlich ein bisschen gekichert habe? Also es war schon plötzlich ein Riesending. Und also es gab öffentliche Empörung, es gab einen Shitstorm und Erhotzo hat wirklich mit beruflichen Konsequenzen zu rechnen gehabt. Der RBB, die hatten eine Radiosendung mit Erhotzo, die mussten die Show absetzen und sogar die Zusammenarbeit beenden. Und es wurde auch insgesamt genau in der Zeit ruhiger um ihn. Also auch der Podcast mit Salva Humsi wurde beendet. Der Grund da, also die haben das so ein bisschen ganz schön kurz abmoderiert in so einer kurzen Folge, da hat Erhotzo einfach gesagt so, ich zitiere, dass die letzten 3 Jahre ganz schön viel für mich waren. Und dann war dieser Podcast
sehr schnell
beendet.
Okay, ja. Ja. Krass, auch wegen eines Tweets alles. Also es wird ja dann oft die Meinungsfreiheit gepredigt, aber offensichtlich, wenn man das mal möchte und es mal nicht passt, dann geht das auch ganz schnell irgendwie.
Ich meine, ich verstehe das schon, wäre es jetzt natürlich anders gewesen und hätte man das jetzt über vielleicht, ja, den Präsidentschaftskandidaten gesagt von der, ich will jetzt nicht mal sagen linke Seite, einfach die demokratische Seite. Man muss natürlich schon auch sagen, Meinungsfreiheit hat seine Grenzen in dem Moment, wo es um Gewalt geht vielleicht auch oder Gewaltverherrlichung. Aber also Sebastian Hotzes Ton auf Twitter, also das war klar, dass irgendein Tweet von ihm dazu kommt. Und deswegen fand ich es für mich dann auch selber so schwierig, wie ich das jetzt bewerte, weil ich dachte mir auch so, aha, ja, wie du sagst, also bin ich, was Meinungsfreiheit angeht, bei der einen Seite einfach viel toleranter als bei der anderen? Müsste ich jetzt eigentlich auch voll empört sein? Ich fand es schon selber tricky.
Aber es ist ja auch, also im Twitter-Kontext ist das nicht der schlimmste Tweet, glaube ich, der zu diesem Vorfall gemacht wurde.
Das stimmt. Aber wahrscheinlicher, weil er was mit den Öffentlich-Rechtlichen gemacht hat. Die gucken dann sich alles 100.000 Mal an. So, wir haben dann Anfang November und er kehrt mit einer satirischen Entschuldigung auf RTL zurück.
Stimmt, ja.
Es gab diesen Kurzfilm, nenne ich ihn jetzt, mit dem Titel I'm Sorry, Mr. President. Und er ist tatsächlich in die USA gereist und hat sich dann bei AmerikanerInnen für diesen Tweet entschuldigt.
Ja, also ich verstehe, dass das ein bisschen witzig ist.
Voll. Also ja, auch. Ich fand es tatsächlich auch super lustig und ich dachte mir auch so, okay, das ist eigentlich eine ganz kreative Art und Weise fürs Comeback.
Ja.
Das heißt, Sebastian Hotz etabliert sich weiterhin so als Woke-Person, ne? Das Image, das bleibt.
Und ich glaube auch bei der Reichweite, die er hat auf Twitter und Instagram, ist er nicht immer zwingend darauf angewiesen, dass so Formate ihn buchen, sondern dass er quasi ja seine eigene Plattform ist. Also er hat ja, solange er die Leute hat, ja immer noch genug Basis, um weiterzumachen.
Und vielleicht kam es ja bei anderen auch so an, dass er jetzt erst recht Haltung gezeigt hat. Mhm. Weil er gesagt hat, ja okay, dann beenden wir halt die Zusammenarbeiten, aber ich komme zurück, ich mache wieder einen lustigen Film, ich reise in die USA, aber ich bin noch da.
Ja, man könnte dann auch sagen, vielleicht wird uns das in diesem Podcast noch häufiger begegnen, auch schlechte Promo ist ja Promo.
Mhm.
Oder schlechte PR ist immer noch PR. Also ja. Es ging ja auch viel rum, auch auf Nachrichtenseiten und sowas und sein Name stand natürlich dann überall.
Und viele standen auch hinter ihm, ne, bei dem Tweet. Insgesamt wird jetzt, hoffe ich, klar, dass unsere Erwartungen an Erhotzo auch hoch waren. Also wir haben sehr viel von ihm gehalten.
Ja, weil er selber, glaube ich, auch die Erwartungen hochgesetzt hat. Also durch so Beiträge wie die du mir gezeigt hast, ist ja also eine viel höhere moralische, wie nennt man das, Grenze für ihn gesetzt, von sich selber aus so ein bisschen.
Und dann denkt man sich ja eigentlich, dann wird der privat ja auch so sein, oder?
Denkt man sich eigentlich. Also da ist auch der Gedanke dabei, man kann das ja auch eigentlich gar nicht faken. Also wenn du das jeden Tag so lange machst, dann musst du ja irgendwie auch privat so sein.
Ja, also wenn du so viel Wissen hast über Diskriminierung und ne, dann ja.
Ja, oder, auf jeden Fall, oder warum sollte man sich also öffentlich dafür einsetzen, wenn du privat anders drauf bist? So.
Korrekt.
Kleine Pause mit einem wichtigen Hinweis. Ihr findet alle weiteren Folgen von What the Shit nur in der Podimo-App. Aber keine Sorge, ihr könnt dort alle regulären Folgen unseres Podcasts kostenlos hören. Ihr braucht kein Abo abschließen, euch nicht anmelden, nur die App runterladen und los geht's.
Wir sprechen unter anderem über den Shitstorm, den Katy Perry für ihren Weltraumflug bekommen hat oder die Katja-Candela-Geburtstagsabsage, die riesige Wellen geschlagen hat. Also, nach dieser Folge ab in die Podimo-App für viele weitere Folgen, die schon jetzt verfügbar sind. Und alle zwei Wochen warten neue Shitstorms auf euch, kostenlos. So, bevor wir jetzt in den Teil kommen, wo alles ineinander zerbröselt ist. Kurze Frage, findest du es gerecht, dass wir überhaupt diese Erwartungshaltung an ihn hatten?
Also so ein bisschen schon, weil ich der Meinung bin, dass er sich die ja selber so ein bisschen gebaut hat. Also er war ja in seinen Postings immer so ein bisschen moralisch erhaben über andere. Also es ging ja auch viel Gebäsche gegen Leute, die seiner Meinung nach so ein bisschen moralisch weniger gut handeln. Und dann stellst du dich natürlich auch so ein Stück weiter nach oben und dann wird vielleicht auch mit zweierlei Maß gemessen, dass man sagt, ja, das, also dem darf jetzt auch wirklich kein Fehler passieren, wenn er das bei anderen immer so ankreidet. Also der muss ja dann einen so guten moralischen Kompass haben, dass dem das ja gar nicht passieren kann.
Absolut. Ich finde es richtig gut, dass du das sagst, weil ich finde auch, dass wir die Verantwortung nicht immer hinschieben sollten zu der Community, sondern letztendlich haben wir uns ja als Community überhaupt erst um ihn versammelt. Ja. Weil er ja auch natürlich irgendwo zwischen den Zeilen versprochen hat, ich bin irgendwo eure Stimme.
Also es gibt ja auch Leute, da wird das überhaupt nicht so gesehen, weil die auch sich nie so geben. Und dann gibt es auch eine Community bei denen ist das auch vollkommen egal. Einfach. Ja.
Wir kommen jetzt zu Shit Hits the Fan. Es ist der 12. Dezember 2024. Es gibt einen Tweet von der Userin Lena Blauer Haken und der macht plötzlich die Runde. Ich lese ihn dir vor. Stellt euch rein hypothetisch vor, ihr wart mal mit wem zusammen, der berühmt fürs Woke-Sein ist und aber privat seit Jahren systematisch Frauen belügt und betrügt und sie mit tiefen mentalen Problemen zurücklässt. Wäre blöd, oder?
Ja, das wäre wirklich, wirklich richtig blöd. Ja. Es liest sich auch so nach dem Motto, ja, ich würde gern was sagen, aber ich will auch wirklich keine Abmahnungen bekommen. Und deshalb ist das alles erstmal rein hypothetisch, Zwinker-Zwonker.
Wer war Lena Blauer Haken? Sie ist Redakteurin und Comedy-Autorin Lena. Sie hat ihren Ex-Account mittlerweile gelöscht und den Originalpost gibt es somit auch nicht mehr. Aber er hat sich halt extrem schnell verbreitet. Also als Screenshots, ich weiß noch, am nächsten Tag TikTok war voll mit diesen Screenshots. Ja, und es war relativ schnell klar irgendwie, über wen sie da redet. Nämlich über ihren Ex, der nicht irgendwer war, sondern Sebastian Hotz.
Mensch, da kommt eins zum anderen zusammen.
Plötzlich ist er da. Plötzlich
outgecalled.
Er wird outgecalled.
Und auch wirklich ein dankbares Thema für Twitter. Also ich glaube, wenn sowas auftaucht aus dem Nichts, sind da sehr viele Leute sehr invested.
Ja, und man hat diesen Tweet, wie gesagt, vereinzelt als Screenshot noch gefunden und Leute haben halt dazu Sachen kommentiert wie, ich lese vor, El Hotzu, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Es ist so vorbei für den El Hotzu Juan.
Also es gab viele Leute, die darauf gewartet haben. Nur ich finde das toll, dass du das alles so
Ja, also tatsächlich die Leute, ich war geschockt. Viele waren nicht geschockt anscheinend. Ich war geschockt.
Aber ich glaube, das ist so eine Reaktion bei ganz vielen, dass sie sagen, nee, also der ist zu sauber. Da muss irgendwie was drunter stecken. Der kann gar nicht so sein.
Ja, schade, oder? Dass man sich denkt.
Ja, finde ich auch.
Ein woker Typ kann gar nicht woke sein.
Nee, das geht gar nicht.
Wir haben nur drauf gewartet.
Aber turns out, da war auch was.
Ja, und es waren dann auch Kommentare, wie ich lese weiter vor, El Hotzu wird fallen. Wir wussten alle, dieser Tag wird kommen. Ich wusste es nicht. Ich hatte Hoffnung.
Ich mache mir aber auch gar nicht so viel Gedanken jeden Tag, wer fallen könnte und wer nicht. Also das ist, da haben Leute auch viel Zeit immer.
Weiterer Kommentar ist, leichtgläubig fickt halt gut.
Das verstehe ich nicht.
Ja, wahrscheinlich, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Dass sie leichtgläubig war, das, oder er? Aber warum denn auch? Warum?
Wir sehen, die Reaktionen waren sehr unterschiedlich.
Ja.
Die Leute haben es unterschiedlich gedeutet. So, und jetzt ist die Frage, was war die Reaktion? Also von auch seinen Kunden dann, ne? Plötzlich, wirklich von einem auf den anderen Tag, kam so ein Riesen-Shitstorm.
Nochmal, nach dem ersten Trump-Shitstorm, ja.
Ja, und das war ja jetzt, also die Leute sind jetzt richtig ausgerastet. Plötzlich waren wir so, hä? Moment, Woker-Feminist? hat jetzt hier Frauen systematisch fertig gemacht, wie, was ist hier los? So, man darf ja nicht vergessen, ne, mit seinen Tweets, auch, wie gesagt, er hatte eine Rolle beim ZDF-Magazin Royal, der Trump-Shitstorm. Er war eigentlich Teil der, sagen wir jetzt mal, Woke-Bewegung, ne, und das war ja auch schon das perfekte Feindbild für Rechte und für Konservative, die hatten den eh auf den Kika. Woke bedeutet ja eigentlich wach, aufgewacht. Ich finde es auch sowieso irgendwie total schlimm, wie Woke mittlerweile so konnotiert als Schimpfwort, ist. Also ich denke mir so, hä, ich bin halt kein Menschenfeind. You wanna diss me for that? Okay. Die Definition im Duden von Woke ist, in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen, in Klammern insbesondere rassistische, sexistische, soziale, Klammern zu, Diskriminierung. Klingt für mich nicht nach einem Schimpfwort.
Nee.
Aber viele benutzen das, ne, als Synonym für sensibel, sogar hypersensibel oder auch, wie hab ich das vorhin vorgelesen, Mimose. So, das heißt, sowieso Rechte und Konservative hatten ihn auf dem Kika. Plötzlich wird die ganze Hülle gedroppt. 3 Tage später kommt sein Tweet, sein Statement. Willst du ihn einfach mal vorlesen?
Ja, ich bin sehr gespannt. Hallo, ich möchte mich gerne kurz zu den Vorwürfen äußern. Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner Ex-Partnerin diskreditiert. Ich habe gelovebombt, gegaslightet, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen. Ich habe dabei meine Position und mein Image als reflektierter Medienmann ausgenutzt und viele Menschen damit sehr verletzt. Man hat mir oft neue Chancen eingeräumt, bei denen ich Besserung und Reflexion geschworen habe. Mein Verhalten hat sich dabei aber nicht geändert. Es gibt für das, was ich getan habe, keine Ausrede. Ich vertrete öffentlich komplett andere Werte, während ich privat komplett gegensätzlich gehandelt habe. Ich habe mir lange selbst eingeredet, dass es ja gute Gründe für diese und jene Lüge gegeben hätte, dass ich das alles nicht böse meinen würde, aber das ist natürlich Unsinn. Ich bin ein erwachsener Mensch und bin für mein Handeln selbst verantwortlich. Bei allen Menschen, denen ich wehgetan habe, möchte ich mich aus ganzem Herzen entschuldigen. Sebastian.
Ich habe, während du das gelesen hast, gesehen, dass so manchmal deine Mundwinkel nach oben gezuckt
sind. Ja, ich habe das alles, also nicht wegen des Postings an sich, sondern weil ich das alles im Kopf habe, was wir jetzt davor schon gehört haben von ihm selber, mit reflektierter Mann und der Shitstorm wird irgendwann kommen und so. Und wir mal gesagt haben, so ja, man kann ja nicht also, privat ganz anders sein. Aber das liest sich wirklich genau so, dass er privat einfach komplett anders ist und das jetzt hier auch zumindest allumfänglich eingeräumt hat.
Ja, wie findest du denn das Statement?
Ich habe das damals gesehen und ich fand das zumindest gut, dass er das alles so öffentlich anspricht und dazu auch steht. Da hatte ich aber nicht mitbekommen, dass es vorher halt diese Tweets gab seiner Ex-Freundin. Also, dass er das nicht einfach so geteilt hat, weil dann hätte ich gesagt, okay, das ist zumindest ein solider Schritt, sondern dass das schon so auf Druck von außen kam, dass erst eine andere Person darauf aufmerksam gemacht hat und er dann gemerkt hat, ja gut, ich muss irgendwie was dazu sagen. Also das wäre, glaube ich, sonst ganz anders gewesen, wenn das einfach völlig aus der Kalten gekommen wäre.
Ich muss auch sagen, ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie er das getwittert hat und ich hatte am nächsten Tag einen Dreh und ich saß da wirklich mit den ganzen Leuten auch, die Teil vom Dreh waren und wir haben uns darüber ausgetauscht, ob das ein Experiment ist.
Weil du es nicht glauben konntest.
Weil ich das nämlich auch nicht wusste, dass seine Ex-Freundin das vorher so, ich habe nur sein Statement da gesehen und ich so, hä, ist das ein Witz?
Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, weil, also wenn du jahrelang so tweetest, dass ja deine Gedanken irgendwie auch sind, dass du dann privat nicht auch mal auf die Idee kommst zu denken, ja, irgendwie ist das auch schlecht, was ich dann da alles mache mit den ganzen Menschen, dass ich denen ja wehtue damit. Also das muss doch, an irgendeinem Punkt muss doch die Reflexion sein, dass das gerade nicht gut ist, was du machst.
Ja, aber auch, weil dieses Statement so irgendwie so glatt war.
Ja, ja.
Also er hat ja alles mit reingenommen. Diskreditiert, manipuliert und er hat ja alle, also
ist keine Angriffsfläche mehr da, nee.
Ja. Und ich war so, hä, was hast du noch alles gemacht? Das kann nicht echt sein.
Und es klingt auch wirklich, als wäre das nicht so, hupsi-dupsi, da ist mir mal was passiert, sondern über Jahre hinweg mit mehreren Menschen immer wieder.
Es klingt echt richtig heftig und auch wie er wirklich komplett Accountability nimmt, wo man sich ja eigentlich denkt, so muss das ja auch sein. Ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin für mein Handeln verantwortlich. Ich dachte, das ist jetzt ein Test.
Ja.
Er will testen, ob er jetzt gecancelt werden kann.
Ja, seine Tweets haben ja auch immer so einen ironischen Unterton, dass du denkst, ja, aber wann kommt denn jetzt der Witz? Irgendwie habe ich den nicht verstanden.
Also ich dachte so, nee, das kann irgendwie jetzt nicht sein. Und nochmal kurz zur Einordnung, weil ich glaube, vielleicht denken sich jetzt einige so, okay, er hat halt seine Ex betrogen. Also das ist doch, was hat das hier, also er ist
passiert,
ja trotzdem passiert.
Kennt,
ne?
Ja.
also man kennt was. Was willst du uns hier damit sagen? Man kennt's.
Man kennt's.
Ich kann's jetzt nicht, ständig, aber ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir ihn jetzt komplett diskreditieren müssen und seine politische Arbeit und chillt mal, wieso macht er jetzt eine Folge drüber? Wichtig, Privates ist auch politisch. Ne? Also ich finde nicht, dass wenn du dir ja auch irgendwo dein Businessmodell so aufgebaut hast, dass du öffentlich gegen das Patriarchat sprichst, aber selber dann privat patriarchal handelst.
Also wenn wir jetzt privat die ganze Zeit Hitlergrüße machen würden, dann würde ich auch sagen, das kann man jetzt auch nicht trennen. Da kannst du jetzt auch nicht sagen, das ist dein Privatbusiness.
Nee, und okay, du hast jetzt natürlich so das Krasseste, was man hätte nehmen können. Ich finde auch so, dass dazwischen, da gibt es schon, also vor allem, wenn man bedenkt, dass der ja so sein Geld verdient hat. Ja. Dass er halt der Woke-Typ ist, ne? Also nicht jeder, der jetzt mal lügt oder, keine Ahnung, mal was Dummes macht, ist jetzt direkt politisch unglaubwürdig, das nicht.
Aber es ist ja auch, wie du schon sagst, also es ist jetzt nicht, ja, ich bin immer für Feminismus und Woke sein und dann bin ich mal über eine rote Ampel gefahren, sondern es ist genau das, was er selber immer kritisiert.
Und er hat ja wirklich, es war ja jetzt nicht nur, er war einmal doof zu einer Ex, sondern er sagt ja wiederholt manipulatives Verhalten gegenüber Frauen. Das war nicht
mehrere,
nur,
plural auch, ja. Also war, mehrere Male und mehrere Partnerinnen.
Es war nicht ein Beziehungsproblem. So, und die beiden waren toxisch und haben sich nicht gut getan, sondern...
Es war ein El Hotzo-Problem.
Es war ein El Hotzo-Problem. Das war eine Dynamik, die hat er über Jahre wirklich sich aufgebaut.
Und ja, also wie er auch selber dann sagt, also dieses Image ja genutzt dafür. Also das hat ja dann dadurch noch besser funktioniert, weil die Leute ihn ja privat dann auch so eingeschätzt haben.
Genau, er hat eigentlich genau die Dynamiken benutzt, gegen die Feminismus ja auch kämpft.
Ja.
Also das ist ja
und die er selber
der
Gag. Immer kritisiert und über die er sich lustig macht.
Und also darum geht es ja auch ganz viel, ne, wenn wir über Beziehungsdynamiken sprechen, die eben auch unterdrückend gegenüber Frauen sind. Männer, die Frauen emotional ausbeuten, sich selbst zum Zentrum machen, Macht mit Charme auch kaschieren. Also wie du schon gesagt hast, er hat seine Machtposition ja ausgenutzt. Also ein Riesenbruch haben wir hier, Leute. Ein Riesenbruch mit El Hotzos ganzem öffentlichen Image. Was ja, genau, ein bisschen so auf dem Gegenteil eigentlich basierte von dem, was er privat getan hat. Und nochmal so, der hat beim ZDF an feministischen Themen mitgeschrieben, ja. Also ich muss es wirklich nochmal betonen, der hat Geld damit gemacht. Und niemand sagt, dass man keine Fehler machen darf. Das ist auch nicht der Sinn von dieser Folge. Aber wenn du systematisch Menschen emotional verletzt, während du öffentlicher sagst, du seist ein sicherer Ort, finde ich schwierig.
Ja, finde ich auch schwierig. Und das, also wie gesagt, deine Position auch einfach nutzt, also dafür, du baust dir das auf übers Internet und dann nutzt du es privat, um Menschen weh zu tun, zu schaden und genau das zu machen, was du kritisierst.
Ich will auch gleich nochmal darüber sprechen, warum wir dann dem El Hotzo sogar noch schwerer verzeihen als vielleicht anderen Männern, die halt auch einfach Scheiße gebaut haben in der Öffentlichkeit oder das öffentlich zugeben, dass sie das in der Beziehung nicht so gut gemacht haben. Aber erstmal vielleicht nochmal auch für die Leute, die nicht checken, warum sowas wie Lovebombing oder Gaslighting wirklich systematische Probleme sind in heteronormativen Beziehungen, ne, zwischen Mann und Frau. Ich will da noch mal kurz drauf eingehen, was diese Begriffe überhaupt heißen. Die Krankenkasse AOK beschreibt Lovebombing als emotionalen Missbrauch. So, das ist nicht funky, es ist nicht ein das ist nicht TikTok-Slang, das ist schon ernst, ja. Also meistens, nicht nur, gibt es das eben in der Kennenlernphase von einer Beziehung und das ist eigentlich so das Übertriebene, überschütten mit Aufmerksamkeit und Komplimenten. Also wenn man als Frau jetzt einen Typen kennenlernt und der sagt wirklich, oh mein Gott, so nach dem ersten Treffen so, hier, lass uns zusammenziehen, hier teure Geschenke, ich will, ne? So, die AOK sagt, das Ziel ist, ich lese vor, der Lovebomber oder die Lovebomberin täuscht ernste Absichten vor und zielt darauf ab, eine Person schnellstmöglich von sich abhängig zu machen. So viel zu Lovebombing. Dazu hat er heute später auch noch was gesagt. Das lese ich gleich vor, aber wir wollen natürlich noch mal kurz verstehen, was Gaslighting ist. Laut der AOK betrifft es zumeist romantische Beziehungen, kann aber auch in anderen Beziehungen vorkommen und es ist einfach eine Form der Manipulation.
Ja.
Ich lese vor. Gaslighting als ein manipulatives Verhalten, bei der eine Person absichtlich falsche Informationen, Lügen oder Verzerrungen präsentiert, um das Selbstwertgefühl, die Realitätswahrnehmung und das Vertrauen einer anderen Person zu untergraben. Das geschieht, indem der Gaslighter oder die Gaslighterin die andere Person dazu bringt, den eigenen Gefühlen, Gedanken und Wahrnehmungen nicht mehr zu vertrauen. Ey, ich lese das, ich werde aggressiv, ne?
Also du willst die andere Person einfach fertig machen.
Du willst einfach, dass die Person sich selber nicht mehr vertraut, sondern dir.
Ja.
Nee, wir haben uns doch gar nicht deswegen du hast doch das und das gesagt. Hey, du hast dir das irgendwie falsch gemerkt. Oh, Wirklich, oh mein Gott, aus Solidarität mit allen Leuten, die sich das schon geben mussten. Also ich werde richtig sauer bei sowas.
Es gibt, ganz kurz möchte ich einhaken, eine Black Mirror-Folge, wo es technologisch möglich ist, dass man die ganzen Erinnerungen, die man sieht, reproduzieren kann, also zurückspulen kann und nochmal dann abspielen kann. Und das wünschen sich, glaube ich, viele in solchen Situationen, wenn man gegaslightet wird, dass man sagt, nee, das war doch ganz anders. Ich könnte es dir zeigen, wenn ich es aufzeichnen könnte.
Ich kenne die Black Mirror-Folge und weißt du, was der Gag ist? Ich glaube, selbst wenn es diese Technologie geben würde, ja, würde dann in dem Fall die gaslightende Person sagen, Herr Bar, das ist ja gerade nur deine Wahrnehmung. Ja. Weil ich sehe die Bilder, aber ich interpretiere das anders.
Ja, 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 klar, es geht natürlich immer weiter.
Ne?
Ja.
Also du kommst da gar nicht raus. Also egal, also ich könnte dir Screenshots zeigen, aber wenn du mich gaslighten willst, dann sagst du, naja, aber ich würde das jetzt anders, also anders vorlesen, mit einer anderen Stimme.
Das Schlimme ist ja auch dabei, dass das nicht irgendwelche random Leute sind, sondern Personen, die du ja liebst. Also du möchtest denen ja vertrauen, du möchtest ja gut mit denen auskommen, irgendwie zusammen sein und dann das von der Person zu erfahren, das tut, glaube ich, richtig weh.
Ja. Kann bei Betroffenen laut Psychologen Dr. Robin Stern zu Depressionen führen. Also das ist wirklich tough. Mhm. Das ist nicht nur ein Beziehungsstreit, das ist systematisch, macht dich das fertig.
Und das mit mehreren Personen, wurde ja gesagt.
Genau. Also dass diese zwei Dinge, Leute, hat El Hotzo mit mehreren Frauen gemacht. Nicht gut.
Nee.
Gar nicht
gut. Nee, das können wir jetzt mal ganz neutral bewerten, dass das nicht gut ist.
Und ein Mann, der das wahrscheinlich auch wusste, weil wie gesagt, der ist woke, der ist aufgeklärt, ne?
Eigentlich ja.
Der hat eigentlich Plan. Das noch krassere ist, dass dieses Statement von El Hotzo, er hat das nicht mal auf seinem Account gepostet.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Er hat, oh mein Gott, das ist irgendwie alles wirklich so wack. Er hat auf einem kleinen Fan-Account, dieser kleine Fan-Account, der hieß El Hotzo Deleted, darüber das veröffentlicht. Und dieser Account El Hotzo Deleted hat dazu selbst beschrieben, wie es überhaupt dazu gekommen ist, nämlich: Dieser Account gehört nicht Sebastian. Ich habe El Hotzo Deleted 2 Jahre als Fan-Account erstellt. Heute Nachmittag hat Sebastian mich kontaktiert und gefragt, ob ich einen Tweet posten kann, unter den er dann sein Statement antwortet. Als Grund für dieses Vorgehen gab er an, dass eines der Opfer ungern die komplette Breitseite der Öffentlichkeit abbekommen möchte. Ob man dies als den tatsächlichen Beweggrund dafür akzeptiert, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Würde ich jetzt für mich selber entscheiden, dass es nicht der Beweggrund war. Wenn er uns da Raum für Interpretationen gibt, finde ich das sehr komisch, weil also aus seinem Statement hat man ja kein Opfer jetzt direkt erkannt. Die eine Person hatte es vor allen anderen selber angesprochen, indirekt. Also irgendwie sehe ich das jetzt nicht als starkes Argument, weil wenn du sagen möchtest, okay, ich will mich wirklich entschuldigen, dann nimmst du doch auch den Kanal, den du hast und nicht, hey, poste doch mal was, damit ich dazu was posten kann, weil ich habe mega Scheiße gebaut.
Man wird kreativ. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, wo du dann auch siehst, wie dann dieses Statement, was er ja nur als Antwort gepostet hat, im Feed dann eigentlich aussah.
Jetzt verstehe ich auch, warum er das wollte, damit halt, ja, damit es nicht direkt in seiner Timeline einsehbar ist, sondern du musst ja auf diesen Tweet gehen, weil es erstmal ein Repost ist, das heißt, irgendwie überliest man es sowieso, weil es nicht von ihm ist. Und es ist einfach 2 Worte, die oben und unten irgendwie mit den ganzen anderen Tweets völlig untergehen.
Ja, und man sieht ja sein Statement auch einfach nicht. Da steht ja nur El Hotzo Statement. Ja. Und wenn man dann Lust hat, kann man vielleicht aus Neugier so auf die Idee kommen, da klicke ich mal drauf und dann würde man vielleicht seinen Kommentar sehen.
Ja, und also man sieht auch, der Tweet darunter, der von ihm selber ist, der hat einfach auch deutlich mehr Likes zum Beispiel bekommen oder Reposts. Also es kriegen wahrscheinlich auch deutlich weniger Menschen dann einfach mit.
Ja, eine Person hat das auch kommentiert, nehme ich mit, ich zitiere, ich mache Entschuldigung, aber auf einem möglichst kleinen Account, damit das niemand mitbekommt.
Ja, ich würde mir einen neuen Account anlegen mit 0 Followern und da kurzes Statement posten, weil ich habe es ja dann geteilt.
Und das macht's auch noch schlimmer.
Aber das auch, dass man auch eine fremde Person dann noch fragt, so kannst du bitte, also...
So noch dein Fan-Account, dein armer Fan-Account. Ja. Oh mein Gott.
Hey, du bist mega Fan von mir. Ja, ich habe krass Scheiße gebaut. Bitte hilf mir mal.
Ey, das macht das doch alles schlimmer. Ich finde, dass dieses ganze Bild, das wir gerade haben, ja, man denkt sich, what?
Also was hat ihn davon abgehalten, das einfach auf seinem Account zu sein?
Ja, angeblich ja.
Ja, ja, gut.
Bullshit. Das ist doch Bullshit. Ich lese weitere Kommentare vor. Hätte irgendwer anders so auf eigenes Fehlverhalten reagiert wie du hier, hättest du dich über die Person lustig gemacht.
Ja, ja.
Und das fasst deinen performativen Aktionismus ziemlich gut zusammen. TikToker Nerdikus sagt, El Hotzo, oder besser gesagt, upsi, ich habe der Öffentlichkeit jahrelang etwas vorgespielt, was ich eigentlich gar nicht bin. Creatorin und Aktivistin Daria Daria hat sogar gefordert, dass die Gesellschaft endlich aufhören muss, feministische Männer unkritisch für ihren Feminismus zu bewundern. während Frauen für ihre feministische Arbeit oft kritisiert, mokiert oder ignoriert werden. Sie sagt, ich zitiere, er hat Feminismus zur Selbstvermarktung verwendet, während er feministische Werte und Forderungen privat mit Füßen getreten hat. Und davon hat er extrem profitiert, Anerkennung, Reichweite bekommen und finanziell davon profitiert. Und er hat damit ja auch, könnte man sagen, anderen den Platz vielleicht irgendwo weggenommen. Also wie gesagt, ich finde das ja eigentlich voll toll, dass wir einen weißen Cis-Mann hatten, der eben auch sagt, Frauen sind nicht scheiße.
Ja, das ist so krass, ja, das du sagen musst. Guter Take. Ja.
Guter Take, aber wirklich, heutzutage, es wird immer seltener, wenn wir uns die Creator angucken. Aber ja, er hat es halt nicht gelebt. Ne?
Ich verstehe nicht, wie man das nicht privat merken kann. Oder wahrscheinlich merkt das, aber dass man es dann nicht ändern kann. Also, wenn man reflektiert doch denkt, dann muss man doch irgendwann merken, ich glaube, das sollte ich lassen. Und du hast ja zu jedem Zeitpunkt die Zeit, das oder die Möglichkeit, das zu lassen. Du kannst ja von jetzt auf gleich immer aufhören. Es liegt ja nur an dir.
Ja, und du hast auch Ressourcen. Also wenn du jetzt wirklich, keine Ahnung, süchtig danach bist, Frauen zum Wein zu bringen, dann hol dir doch einen Therapist. Oh mein Gott. Bro, du bist reich. Hol dir einfach einen privaten Therapeuten. Hättest morgen deine erste Sitzung. Oh mein Gott, ein anderer Tweet. Immer wieder reine Selbstdarstellung bei linken Typen, die gegen toxische Maskulinität sprechen. Natürlich immer die größten Wichser. LMAO.
Ja, das ist halt auch blöd, dass dann alle direkt wieder in Verruf geraten. Das macht es dann auch wirklich nicht besser.
Ja, und das Ding ist so, ich dachte wirklich, er ist anders.
Ja,
das
dachten viele, ja.
Ja, ich dachte wirklich, er ist anders. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir genau diese Typen ja trotzdem brauchen, also die dann hoffentlich privat normal sind, aber ne, es ist ja auch, also ich glaube, es macht halt viel mehr mit einer männlichen Audience, wenn die Person, die die Tweets schreibt, dann auch männlich ist, weil dann denkt man nicht vielleicht direkt so, TERF-Feminist, keine Ahnung,
man ist zumindest dann irgendwie, man kann sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Person identifizieren und merken, ah, das geht auch. So,
genau, es geht auch. Ja. Leider brauchen wir das, ja. Ja, die TikTokerin Madwoman Luisa findet genau solche Reaktionen wie aus dem vorigen Tweet, sind das eigentliche Problem. So bei El Hotzo. Und ich habe dir diese TikToks jetzt auch mal mitgebracht, damit wir mal sehen können, wie eigentlich so der Vibe war.
Ja.
Also die Leute sind wirklich ausgerastet. Okay. Willst du das mal abspielen?
Gerne.
Also, dass El Hotzo mich 2024 noch zum Heulen bringt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielen Dank dafür. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist? Dass ich online jetzt die ganzen Männer sehe, die Frauen sowieso schon hassen und die jetzt auch noch sich darüber freuen, dass El Hotzo sich so verhalten hat und sagt, ja, ihr Frauen seid so dumm, dass ihr so einen Typen ja toll findet. Ja, da habt ihr euren super El Hotzo. Und sie eigentlich das auch wieder nur benutzen, um ihren Hass an uns Frauen auszulassen. So, es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht da auch nur darum, uns zu schämen eigentlich wieder. Es ist wirklich auf so vielen Ebenen schlimm. Es ist so schlimm.
Also, manchmal ist es besser, wenn man das Internet einfach kurz mal zur Seite legt und einfach mal das alles nicht verarbeiten muss jeden Tag. Ich glaube, das tut ganz vielen Menschen nicht so gut. Es macht einen nur traurig.
Und ich finde, dieses Video zeigt eigentlich ganz gut, wie groß die Enttäuschung wirklich war.
Ja, verstehe ich auch. Also ich würde jetzt nicht zwingend davon deswegen weinen, aber ich verstehe ich verstehe das grundsätzliche Problem, was sie auch anspricht.
Ja, und sie hat ja jetzt nicht nur geweint, weil Hotzo halt
Es ist die ganze Situation.
Sondern, dass Männer das wieder instrumentalisiert haben, um zu dissen. So, man hat uns das ja richtig gegönnt, anscheinend.
Ja.
Ne? Also, dass wir, also ich sag jetzt wir, ne, aber dass sozusagen die Community von El Hotzo, wo natürlich sehr viele Frauen dabei waren, dass wir das nicht einkalkuliert haben.
Klar, muss man natürlich immer damit rechnen, dass Leute, natürlich,
ne,
klar.
So, ne? Also, ach. Klar, wir wissen, es gibt so bestimmte männliche Creator, die wirken toxisch. Also ich denke halt dann eher an so Andrew Tates, die wir nicht im deutschsprachigen Raum haben. Können wir bitte auch eine Folge drüber machen. Und die sind dann, das ist dann kein Schocker, wenn man dann mitbekommt, so, ach, wie, das sind keine guten Partner.
Ich glaube,
wow.
das Problem ist, dass du halt, oder dass man dachte so, der ist auf unserer Seite.
Also genau.
Das ist so ein bisschen.
Das ist einfach normal.
Ja, so. Oder man fühlt sich so verraten und gebackstabbt irgendwie.
Genau. Und das ist ja so ein bisschen dieses, was ich vorhin angesprochen habe. Wir hatten höhere Erwartungen an ihn. Aber dann denke ich mir so, was waren die höheren Erwartungen? Dass du einfach.
Kein Arschloch bist. Ja.
Hä?
Das ist, also eigentlich.
Respekt behandelt.
Ich wollte gerade sagen, also die. Es klingt so, aber eigentlich waren die Erwartungen jetzt in dem Fall nicht schwer zu erfüllen.
Nee. Und dann, ja. kam der Twist, es gab entsprechende Schlagzeilen, der WDR hat geschrieben, El Hotzo räumt Lovebombing und Gaslighting in Beziehungen ein. Die Frankfurter Rundschau hat geschrieben, El Hotzo veröffentlicht Statement, hat Ex-Freundinnen mehrfach betrogen. Also es war wirklich in den Nachrichten. Ja, das war ein großes Ding. Das war jetzt nicht nur Chronically Online. Was ich ganz interessant fand, war, dass seine ganzen prominenten FreundInnen ganz ruhig waren. Es gab kein Statement von Salva Humsi, mit der er ja einen Podcast hatte. Es gab kein Statement von Jan Böhmermann, obwohl die ja auch zusammen dieses I'm sorry, Mr. President gemacht haben. Also der hat das mitproduziert. Das war ja auch nur 6 Wochen vor jetzt diesem Shitstorm, über den wir gerade reden. Und von Böhmermann gab es auch nur eine kleine Reaktion auf eine Spitze von Olli Schulz in dessen gemeinsamen Podcast Fest und Flauschig. Nämlich auf die Frage von Schulz, ob er sich zu Sebastian Hotz äußern will, sagt er nur, ich hatte kurz überlegt, ob wir zusammen ein Hausboot kaufen sollten. Und das war dann eine Anspielung auf Olli Schulz und Finn Kliman. Der hat ja auch einen Shitstorm.
Und ein Hausboot mit Olli Schulz. Ja.
So, vielleicht machen wir dazu auch eine Folge. Es gibt so viel Folgenmaterial.
Aber wirklich, jedes Mal kommen so
so Sideplots.
Ich verstehe ein bisschen, dass man sagt, ja, okay, also das ist seine Sache. Ich muss jetzt dazu nichts sagen. Also wenn du jetzt irgendwas Schlimmes gemacht hättest, ich weiß nicht, ob ich dann auch ein Statement dazu machen müsste. Oder ob ich sage, ich habe sowieso nichts Produktives dazu beizutragen. Ich lasse es einfach mal. Es wird schon sowieso genug gesagt.
Ja, verstehe ich. Ich glaube auch, man hat vor allem bei Salva halt vorhin geguckt, weil sie eine Frau ist. Aber ich verstehe auch, dass sie sich vielleicht dachte, sie kannten die sich ja auch gar nicht so gut.
Ja, oder also das war ja dann auch wieder vielleicht beruflicher Kontext. Also vielleicht kam das da auch so gar nicht durch. Also vielleicht funktionierte das dann wirklich nur in so einem ganz privaten Umfeld.
Ja, ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute um ihn herum das natürlich nicht mitbekommen.
Ja, genau.
Und das war so, anscheinend hat er sich das ja ganz vorsichtig so gebaut, seine zwei Welten da. Er war dann erstmal weg.
Mhm. Ja, das hatte ich mitbekommen, dass er gar nichts mehr geteilt hat. Einfach.
Genau. Erst am 31. Januar 2025, also 1,5 Monate später.
Mehr als 2 Wochen, als er gesagt hat.
kam so seine Rückmeldung. Ich lese vor. Hallo. Am 15. Dezember habe ich auf Twitter und Blue Sky ein Statement veröffentlicht. Darin habe ich mein privates Fehlverhalten in vergangenen Beziehungen offengelegt. Seitdem arbeite ich mit professioneller Hilfe an mir und meinen Verhaltensmustern. Das ist ein langer Weg, aber ich hoffe, erste Schritte in die richtige Richtung gemacht zu haben. Die Zeit offline ist dabei für mich sinnvoll und hilfreich. Im Vorfeld der Bundestagswahl übergebe ich meine Kanäle deshalb vorübergehend an Organisationen, die wichtige politische Arbeit leisten. Twitter und Instagram werden in dieser Zeit von @Nothilfe betreut. Mein Blue Sky Account wird von @sanktionsfrei geführt. Bis bald, Sebastian. Was glaubst du, hat er sich davon erhofft?
Also, das ist echt schwierig, weil einerseits kann man natürlich sagen, oder muss man sagen, ist eine gute Aktion. Der hat sehr große Reichweite und solchen Organisationen dann diese Plattform zu geben, ist natürlich sehr positiv und sehr wichtig auch. Aber andererseits verstehe ich auch, wenn Leute sagen, ja, es ist quasi wie so ein Schuld wegwaschen. Also ich mache jetzt was dann meine Schuld so ein bisschen abarbeitet und dann ist auch wieder gut. Ne? Weil ich habe ja jetzt was schon getan, was Gutes.
So. So, das Timing war perfekt, weil am gleichen Tag erschien ein Spiegelartikel mit der Überschrift Ich war ein Arschloch.
Ah, das klingt etwas geplant.
Es klingt etwas geplant und jetzt haben wir den Kreis gedreht zu unserem ersten Satz, woher dieses Zitat kam.
Yes.
Es war ein sehr langes und ausführliches Interview vom Spiegel mit El Hotzo. Lesedauer wirklich 16 Minuten. Ich habe mir das ganze Ding durchgelesen und jetzt mal wichtige Punkte zusammengefasst. Er betont nochmal, er ist in Therapie. Er arbeitet an sich. Er hat tatsächlich gesagt, und das fand ich so wild, er lügt schon sein ganzes Leben lang. Das sei in der Familie bekannt gewesen. Aber man hätte dann nichts unternommen.
Das ist also mit Hinblick auf sein Buch, wo ja ein Typ die ganze Zeit sein Leben lang lügt und anderen was vormacht, um erfolgreich zu werden, ist es doppelt traurig und funny gleichzeitig.
Und er sagt wirklich ganz konkret, ich war oft unehrlich, was meine Gefühle angeht, hatte Liebschaften nicht beendet, bevor ich neu angefangen habe. Ich habe Treffen und Beziehungen verheimlicht. Ich habe damit gleich mehrere Frauen im Glauben gelassen, ich wäre emotional erreichbar. Ich war ein Arschloch. Er sagt einfach, Lovebombing war also bei ihm einfach so, weil er hatte den Impuls, Gründe zu liefern, warum man ihn mögen sollte.
Mhm.
Also ganz interessant, ne? Ich habe ihm dann auch geglaubt, dass er in Therapie ist, weil das ist ja schon dann auch wieder reflektiert. Und er hat es wirklich so gemacht, am Anfang einer Beziehung hat er alles getan, was die Person irgendwie mochte. weite Wege auf sich genommen, für die Person gekocht, nur die Filme geschaut, die die andere Person mag, und dann einfach von einem auf den anderen Tag hat er einfach damit aufgehört. Er sagt, wenn das High am Anfang so groß ist, wenn man sich sehr geliebt fühlt, ist es umso schmerzhafter, wenn die Beziehung unerwartet aufhört oder die Zuneigung weniger wird und die Person sich aufgrund meines Verhaltens fragt, ist etwas falsch mit mir? Er hat auch gesagt, ich muss mich anderen Maßstäben stellen, weil er sich ja ins Internet gestellt hat und sich moralisch über die ganze Welt erhoben hat. Also das hat er dann auch reflektiert.
Aber da haben wir auch gesagt, der Maßstab ist ja gar nicht so hoch. Also das nicht zu tun ist kein hoher Maßstab.
Korrekt, absolut korrekt. Und er sagt auch, dass er sich mit der Lena, also das ist ja seine Ex-Freundin da gewesen, mit dem Originalpost, er hat ihr geschrieben und sein Statement mit ihr abgesprochen. Also er ist zu ihr gegangen und hat gesagt, ey, guck hier mal bitte einmal drüber, weil es liegt ja jetzt nicht an mir zu definieren, was ich letztendlich getan habe. Und das fand ich eigentlich schon wieder voll gut. Das heißt, sie hat auch selber nochmal gesagt, schreib das mal so und so, weil so und so hast du das gemacht.
Das finde ich auch gut, dass er nicht nur seine Sicht quasi zeigt, sondern sie da nochmal ein Auge drauf hatte.
Ja, er hat dann aber auch gesagt, man hätte den Konflikt privat klären können. Also an ihrer Stelle.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt, aber er kann auch den gewählten öffentlichen Weg nachvollziehen. Dann zu seinem Statement, wo ich am Anfang dachte, das ist ein Prank. Er hat dazu gesagt, also auf die Frage, ob er es so nochmal schreiben würde, sagt er, angesichts der Belastung für mich und die Menschen in meinem Umfeld würde ich es nicht mehr tun. Mhm. Die öffentliche Aufmerksamkeit war der Sache nicht angemessen. Das hätte nicht unbedingt auf dem Bildschirm der Berliner U-Bahn stehen müssen.
Ich verstehe, dass man das weird findet, aber dann zu sagen, ich mache dann gar nichts dazu, ist auch irgendwie falsch, oder?
Er sagt auch, es geht darum, Menschen, die unsicher sind, wie sie zu mir stehen sollen, eine Entscheidungshilfe zu geben. Natürlich ist es auch ein berufliches Signal an Leute, die überlegen, ob sie mich in das Autorenteam einer neuen Show holen sollten. So nach dem Motto, hey, ich bin kein Risiko. Also, dass das Statement schon auch zeigen sollte, ich bin mir meiner Fehler bewusst. Er sieht sich selbst nicht als Opfer, weil er sagt, er war selbst ja oft genug Teil der Helme und der Debattenkultur und ja, sieht sich also deswegen jetzt nicht als Opfer, sondern so, er versteht auch schon so ein bisschen, was der Diskurs war.
Das ist doch immerhin gut, dass man sich nicht in so eine Opferrolle drängt und sagt, oh nein, mir geht's so schlimm. Das machen ja dann manche, die sagen dann, ach guck mal, das, was ich getan habe, das war doof, aber das, was jetzt mit mir passiert, das ist ja noch viel schlimmer.
Ja, und ich finde es halt schon, also wie du auch sagst, so im Ganzen, wenn man sich das mal alles anguckt, seinen Vortrag bei der Republika, ne? Also dass er vorher schon immer gesagt hat, so, es wird mal passieren. Ich glaube, das alles ist halt der Grund, weshalb er Hotzo bis heute einfach bei einigen Leuten Unbehagen auslöst. Es gibt einen richtig tollen TikToker, Ole Liebe. Und ich finde, er hat das voll gut zusammengefasst. Er sagt, man guckt sich das so ungläubig an und denkt, so sieht doch eigentlich eine richtig gute Entschuldigung aus. Mhm. Keine Relativierung, keine Verschiebung des Themas, keine Rechtfertigung. Es spricht von Einsicht und Reflexion und Selbstverantwortung. Aber trotzdem gibt die Entschuldigung mir heftige X. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und da sagt der Professor für Philosophie Hannes Sauer, der hat einen Forschungsschwerpunkt in Moralpsychologie, finde ich auch insane, dass das
stark,
ein eigener Bereich ist. Er sagt im Interview mit Redaktionsnetzwerk Deutschland über Sebastian Hotz, er entschuldigt sich also für ein relativ mildes Vergehen und hinterlässt gleichzeitig die Botschaft, dass er ein Player ist. Also so bewertet er die Entschuldigung. Und er sagt, es ist für Männer einfach relativ einfach, sich das einzugestehen, ein Player zu sein. Ne? Also so mit Frauen umgegangen zu sein. Und gleichzeitig, ich lese vor, es bietet sich eine günstige Gelegenheit zur Selbstkritik für jemanden, dessen schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst zum Markenkern gehört. Das heißt, obwohl Sebastian Hotz sich ja dafür entschuldigt, nicht so gehandelt zu haben, wie wir es vielleicht von ihm erwarten, ist die Entschuldigung so gut, dass Sebastian Hotz sich ja dennoch vorbildlich verhalten kann, indem er sich aufrichtig und echt entschuldigt und zeigt, dass er sich selbst reflektiert.
Ja, wie er damals gesagt hat, er ist ein reflektierter Cis-Mann.
Genau.
Ja.
Ich habe etwas getan, das eigentlich nicht ganz so schlimm ist. Und jetzt schaut er, wie vorbildlich kann ich damit umgehen. Also das war sozusagen vom Professor Sauer, das ist so, wie er das bewertet. Und ich muss sagen, mein Problem ist, glaube ich, an dieser ganzen Sache, dass er sich ja erst entschuldigt hat, als der Druck zu groß war.
Genau, ja.
Ne, er hat das ja nicht von alleine gesagt. Ja. Das wäre ja sogar eigentlich voll krass gewesen, wenn er von alleine gesagt hätte, ey Leute, mir ist mal aufgefallen, oh mein Gott, I have a fucking problem. Deswegen mal Reminder an euch alle, wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr habt immer die ganze Zeit voll Bock zu lügen, lasst doch mal alle zusammen zum Therapeuten gehen. Ja. Das wäre ja auch wieder ganz anders gewesen. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, mit dieser perfekten Entschuldigung Es war fast so wie, er wollte uns nochmal beeindrucken.
Die beste Entschuldigung.
Ja, die beste Entschuldigung.
Nicht eine Entschuldigung, die beste Entschuldigung.
Ja, ich finde es halt, wie gesagt, voll gut, dass sein Ex da auch irgendwie mitgeschrieben hat, aber ich frage mich dann trotzdem, also wie geht man mit diesem Reflex um, den ich halt bis heute habe, dass sogar diese Entschuldigung, diese perfekte Entschuldigung irgendwie Teil von seinem öffentlichen Selbstbild war.
Aber ich frage mich dann auch immer, also wenn er sich jetzt wirklich entschuldigen möchte, aus ganz tiefstem Herzen, dass er jetzt den Punkt hatte, er hat gemerkt, ah, es war alles scheiße, ich mache jetzt alles anders, ich finde es viel besser. Also wie entschuldigt man sich denn dann besser?
Ja, also am besten zum Beispiel auf seinem eigenen Account.
Zum Beispiel, ja. Und es von alleine posten.
Von alleine posten. Und was Professor Sauer auch gesagt hat, was ich halt voll, ich fand, das hat sehr gut erklärt, warum die Enttäuschung so groß war. Er sagt, wir Menschen hassen Heuchler.
Stimmt, ja, das, genau.
Wir hassen Leute, die Wasser predigen und Wein trinken. Es enttäuscht uns. Dabei ist es übrigens auch egal, aus welchem politischen Spektrum die Person kommt. Heuchlertum ist keine spezifisch linke Haltung, wie oft behauptet wird.
Deshalb haben andere auch keinen großen Shitstorm, wenn sie jetzt Ähnliches tun würden, aber das nie vorher so gepredigt haben. Ja. Also wenn du denkst, ja, der ist halt in Arschloch, ja, passt, dann ja.
Ja, und das Ding ist eben auch, dass ja natürlich dieses politisch sein und überhaupt Haltung zu zeigen, das ist ja mittlerweile auch eigentlich voll gut. Aber diese sozialen Medien, also die, das ist ja eine perfekte Umgebung eigentlich für Heuchlertum. Wir fordern ja von allen, sagt uns genau, wie ihr politisch so drauf seid. Und wenn ihr meinem politischen Wertesystem entspricht, dann kriegst du meine Kommentare, du kriegst meine Likes. Und diese Moral wird laut Professor Sauer fast schon gamifiziert. Also Menschen wollen sich gegenseitig moralisch übertrumpfen.
Mehr Moral, ja. Mehr bessere Moral.
Genau, ich bin noch woker. Ja. Ich habe auch noch diesen Spendenlink gepostet. Und er sagt, durch diese Dynamiken kommt es auch zu einem konstanten Innovation- und Eskalationsbedarf. Jeder will sich selbst noch ein wenig moralisch feinfühliger darstellen, noch besorgter um soziale Gerechtigkeit. Das wird von vielen Leuten als wahnsinnig nervig wahrgenommen, aber man kann dieses moralische Signal auch nur weitererhalten, indem man es weiter eskaliert und immer noch einen draufsetzt.
Das klingt also sehr anstrengend.
Wir lernen also schon, aber auch Social Media belohnt ja eigentlich dieses,
Ne,
moralische, aufgeladene Meinung. Deswegen ist er auch so Fame geworden.
Genau das ist es ja. Du bist es ja vielleicht gar nicht wirklich privat im Inneren, sondern nur dafür halt.
Genau.
Ja.
Es ist viel leichter, auf Twitter sich einzusetzen für Gleichberechtigung.
Und nicht im Alltag. Mach es lieber im Alltag, genau, anstatt auf Twitter.
Ja. So, was war jetzt das Shitty Ending? Fast 3 Monate ist El Hotzo von der Bildfläche verschwunden. Der war weg. Dann wurde auf seinen Social-Media-Accounts verkündet, dass dieses Takeover, was er ja vorher hatte, dass das jetzt vorbei ist. Und ein paar Tage danach, also 27.04.2025, kommt ein Post von Sebastian Hotz selbst. Hast du mitbekommen, dass er wieder so back on track
war? Ich habe mitbekommen, dass er wieder da war. Und auch, ich weiß gar nicht, ob da noch was kam, aber einfach weitergemacht hat, so wie vorher.
Genau. Weißt du noch, was sein Comeback-Tweet war?
Nee.
Ein Mann geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie viel mein Auto wert ist. Sagt der Arzt, gehen Sie doch zu Ralf Schumacher. Der weiß, wie viel Ihr Auto wert ist. Der Mann fängt an zu weinen. Aber Herr Doktor, ich bin Ralf Schumacher. Das war so eine Anspielung auf
diese Werbung, die überall ist. Ja.
Genau, weil der Mann sein Auto verkaufen kann. Und das ist ja so zum Meme geworden. Ich war überrascht, dass das sein Comeback-Post ist.
Ja, das ist jetzt sehr außer Kalten. Also völlig out of nowhere.
Ja, aber halt einfach wieder back to business.
Ja.
Es gab auch positives Feedback, also es war so ein bisschen gemischt. Manche waren auch so wie du und ich so, hä, was machst du jetzt hier? Geh mal weg. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, ey, schön dich wiederzusehen. Mhm. Schön, dass du wieder postest. Ist jetzt vielleicht nicht knaller Comeback, aber hi, welcome back.
Ich glaube, das ist auch oft so, dass Leute dann sagen so, es ist mir egal, was die Person macht, ich will einfach den Content jetzt sehen. Der war vorher witzig, wenn der jetzt witzig ist, mir alles egal.
Voll. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch beim Jetzt angekommen. Mhm. Also, El Hotzo ist back to business. Er twittert, er postet seine Posts. Und ich muss sagen, für mich war so das große Learning an diesem Shitstorm und auch warum das so krass gesessen hat, einfach, dass El Hotzo wirklich ein Symbol war jetzt eigentlich für eine ganze Generation von Typen, die ja leider gelernt haben, dass man sich feministisch geben kann, ohne sich eigentlich feministisches Verhalten anzueignen. Und er sagt zwar selber, er würde sich selber nicht Feminist nennen, weil er findet es cringe, wenn Männer sich selber Feministen nennen, aber trotzdem war ja das Gedankengut, was er gespreadet hat, feministisch, gleichberechtigt. Und das war halt die große Desillusionierung.
Und ich finde auch, dass das Image jetzt schon so ein bisschen angekratzt ist und die Jokes in seinen Tweets nicht so ganz hinten, weil man ja immer im Kopf hat, ja, wenn du das so schreibst, ob das jetzt wirklich deine Position im Innersten ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Und wirklich auch nochmal zu betonen, wir hatten jetzt hier nicht einfach nur wieder einen Typen, der wack as fuck ist privat, sondern wir hatten jemanden, der Scheiße gebaut hat, aber unsere, also ich, ne, wenn ich jetzt aus der Perspektive von den Frauen in seiner Community da aus der Perspektive sprechen kann, er hat unsere Sprache auch noch dabei gesprochen. Also er hat uns ja wirklich moralische Integrität vorgegaukelt. Aber, und das ist so mein Learning, schriftliches Reflektieren auf Social Media ist nicht, dass die Person integer ist. Ja. Und das war sad.
Ja, und er hat davon jahrelang auch profitiert. Ne? Also das war seine Rolle, seine Quelle, Geldquelle, genau. Also er hat das schon sehr zu seinem Vorteil dann genutzt.
Wir sind am Ende.
Ja, krass. Also sehr, sehr wilder Ausflug. Vielen Dank, dass du mir das alles so aufgearbeitet hast. Ja, ist ja doch eine lange Chronik irgendwie. Und ich glaube auch relativ einmalig in Deutschland auf jeden Fall.
Wir wollen jetzt von euch wissen, welchen Shitstorm sollen wir als nächstes auseinandernehmen? Sagt es uns, kommentiert es am besten unter dieser Folge in der Podimo-App. Und What the Shit gibt's ja auch auf Social Media.
Yes, stimmt.
Folgt uns unter What the Shit Podcast. Und falls ihr von Shitstorms noch nicht genug habt, wir haben da natürlich noch mehr für euch.
Natürlich.
Wir haben zu jeder Folge What the Shit auch noch eine Bonusfolge, in die ihr immer direkt reinhören könnt. Und da besprechen wir dann so ein bisschen kleinere Shitstorms, nischigere Shitstorms oder geben euch Updates, wenn es neue Entwicklungen gibt. Die erste Bonusfolge dreht sich um Jeff Bezos. Oh mein Gott, it's gonna be very interesting. Einer der reichsten Menschen der Welt. Und wie eine ganze Stadt versucht hat, seine Hochzeit zu verhindern.
Yes, ich freue mich da sehr drauf. Ich finde das Thema sehr, sehr wild.
Ich habe total Bock drauf. Dankeschön.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
What the Shit?
What the Shit ist eine Produktion von Podimo.
Die Hosts sind wir, Gizem Celik und Timon Klängern. Die Redaktion sind Katharina Fräbel und Nicole Stärke. Audio- und Postproduktion Stefan Winter, Kamera Tim Kränke, Executive Producer Madeline Petri, Marketing Maybrit Döge und Social Media Bianca Dumschat.